Ganz herzlichen Dank, Aris Ferretos. Wir haben nun im Spektrum der Künste, die vielfach vom Foyer bis zu den Projektionen an den Screenwänden auftauchen, nun auch die literarische Kunst wenigstens am Rand mit eingeholt nach dem Theaterstück gestern Abend. Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt Sigrid Weigl, eine große Kennerin von Literatur und seit vielen Jahren Direktorin des Zentrums für Literatur und Kulturforschung Berlin, und ihren Vortrag ankündigen darf. Sigrid Weigl ist Professorin am Institut für Philosophie, Literatur, Wissenschafts- und Technikgeschichte der Technischen Universität Berlin. Und sie hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe wichtiger Projekte am Zentrum für Literatur und Kulturforschung geleitet, darunter die Projekte zu den Figurationen des Märtyrers, zu dem Gesicht als Artefakt, zur kulturellen Semantik Georgiens, zum Schädel Basiswissen, ein ganz aktuelles Projekt, das eben auch in Zusammenarbeit mit Chirurgen und Neurologen veranstaltet wird. Ein großes Projekt zur Edition und biografischen Erfassung von Susan Taubes und ihren Arbeiten und zur Zeugenschaft. Zu den Themen, die sie seit vielen Jahren und immer wieder behandelt, gehört in der Tat das Thema, das den Titel unserer Konferenz bildet, nämlich das Verhältnis von Schuld und Schulden im Kontext von Fragen, die vom kulturellen Gedächtnis, von der Frage der Nachgeschichte des Holocaust und im Generationendiskurs her aufgeworfen werden. Ich nenne nur einige wenige Publikationen, denn die Liste der Bücher ist groß und lang, darunter dazu zählt die Grammatologie der Bilder, die jetzt im Druck ist, Literatur als Voraussetzung der Kulturgeschichte, die Bücher über Walter Benjamin oder über Genealogik, Generation, Tradition und Evolution zwischen Kultur- und Naturwissenschaften, auch das Themenstellungen, die mit der Frage des Verhältnisses von Schuld und Schulden, der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Konversion von Schuld in Schulden in Zusammenhang stehen. Liebe Sigrid, darf ich dich jetzt um deinen Vortrag bitten?
Vielen Dank, Thomas, für die freundliche Einführung. Vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier einige Überlegungen vorzustellen, die mit dem intergenerationellen Gedächtnis zu tun haben und durchaus auch eine der Schichten berühren, die in der gegenwärtigen sogenannten Eurokrise virulent sind. Ich interessiere mich seit langem insbesondere für das, was ich den anökonomischen Tausch nenne oder auch den heterologen Tausch, das heißt die Konversion zwischen an sich anökonomischen Werten in finanzielle Werte. Das sozusagen als komplexes und schwieriges und auch prekäres Zentrum einer Konversion von Schuld in Schulden. The Bond of Shame. Wer längere Zeit in einem anderen Land lebt, erfährt täglich, wie verschieden jene Begriffe besetzt sind, mit denen wir grundlegende menschliche Affekte und auch Tugenden benennen. Wie verschieden Kultur und Politik andernorts mit Worten wie Schuld, Scham, Verantwortung, Angst, Hoffnung, Liebe und anderem umgehen. Auch die Gegenstände und Themen, die überhaupt Empfindungen wie Peinlichkeit oder Besorgnis auf sich ziehen, unterscheiden sich erheblich. Und ebenso verschieden sind die Gefühle, mit denen die Einzelnen sich ihrer Kultur verbunden fühlen. A long time ago, I suddenly realized that the country one belongs to is not, as the rhetoric goes, the one you love, but the one you are ashamed of. Shame can be a stronger bond than love. Mit diesen Überlegungen lässt Carlo Ginzburg einen Essay über The Bond of Shame beginnen, den er mir freundlicherweise gewidmet hat. Ich weiß nicht, ob er ahnte, wie genau er damit eine Erfahrung traf, die meine eigene Arbeit an der Vergangenheitspolitik und dem Gedächtnis der Nachgeschichte von Krieg und Holocaust stets begleitet hat. Denn bei aller Deutungsarbeit und aller Anstrengung um eine kritische Analyse der Texte und Debatten, der Bilder und Denkmäler zur deutschen Vergangenheit und ihrer sogenannten Bewältigung, blieb doch stets ein Gefühl der Scham zurück. Diese Scham bezieht sich nicht allein auf die unfasslichen Geschehnisse, Äußerungen und Haltungen, mit denen man sich in den Zeugnissen konfrontiert sieht. Wenn auch dieses Gefühl für immer geschieden sein wird von dem Empfinden gleichen Namens, das etwa Primo Levi in La Triga als jene Scham beschreibt, die, wie er schreibt, der Gerechte empfindet vor einer Schuld, die ein anderer auf sich lädt. Vielleicht lässt sich die Empfindung der Nachgeborenen in Deutschland, von der ich spreche, eher als zweite Scham bezeichnen. Wird sie doch zuvörderst hervorgerufen durch die Art und Weise, in der die Deutschen in den Jahrzehnten nach 1945 bis heute mit der nun nicht mehr jüngsten Vergangenheit umgehen. Durch die Regeln, Formeln und Diskurse im herrschenden Umgang mit der historischen Schuld. Diese zweite Scham unterscheidet sich nämlich in ihrer historischen Signatur von der rhetorischen Pathosformel Schuld und Scham, die eine Art Leitmotiv in den Texten und Dokumenten der Nachgeschichte darstellt, also nach 45, eine Formel, mit der die Aufklärung konkreter Verbrechen lange Zeit im Schatten eines mit Unlust besetzten Empfindens verlorener Unschuld verblieb und auf diese Weise eine Auseinandersetzung blockierte, in der das Geschehene als Ergebnis des Handelns historisch verantwortlicher Subjekte befragt werden konnte. Die damalige Formel, Schuld und Scham, erinnert an den Sündenfall und die Geste des ersten Menschenpaares, wie sie zum Beispiel auf Masaccios berühmten Fresko der Vertreibung aus dem Paradies in der Brancacci-Kapelle von San Maria del Carmine in Florenz dargestellt ist. Eine Geste, die einen Zustand zu verbergen sucht, der in der Schwebe zwischen nicht glauben können und nicht wissen wollen verharrt. Dagegen betrifft die Scham der zweiten und dritten Generation die Notwendigkeit, den Eltern jene mitmenschliche Geste entziehen zu müssen, die man als Schutz des Wegsehens bezeichnen könnte. Und hier beziehe ich mich auf das Buch von Maria Sibylla Lotta, die diese schöne Formel gefunden hat. Sie ist also nicht Reaktion auf ein Gesehenwerden, vielmehr ist sie einer Not zum gleichsam schamlosen Hinsehen geschuldet, das wiederum eine zweite Scham erzeugt. Das Bond of Scham, mit dem Intellektuelle meiner Generation an ihr Land gebunden, wenn nicht gefesselt sind, ist damit nicht das Phänomen einer sogenannten Schamkultur. Betrifft sie doch weniger einen kreatürlichen Affekt, wie er in der anthropologischen Debatte über das Verhältnis von Scham- und Schuldkulturen gern älteren Zivilisationen und sogenannten Naturvölkern mit festen tribalen Verhaltenskodizes zugeschrieben wird, im Gegensatz zu Schuldkulturen, deren Verhalten von einer verinnerlichten Moral gesteuert werde, allen voran natürlich die christlich geprägte Gemeinschaft. Vielmehr entsteht das Band der Scham in diesem Fall aus dem Verdrängten, dem Verleugneten und Wegrationalisierten einer Vergangenheitspolitik, die Verfahren zur Verwaltung, Verrechnung und Verrechtlichung der Folgekosten ihrer Geschichte entwickelt hat und sich auf diese Weise die Schuld vom Leibe hält. Die zweite Scham ist, so meine These, Ergebnis einer Praxis, die sich unter dem Titel einer Wiedergutmachungspolitik die Verwandlung von Schuld in Schulden auf die Fahnen geschrieben hat, dies aber verstanden hat, die Begleichung der Schulden aufzuschieben, zu vergessen und zuletzt sogar zu großen Teilen zu vermeiden. Im Folgenden möchte ich mich einem Aspekt dieser sekundären Scham widmen, nämlich ihre Entstehung aus demjenigen, was man als anökonomischen Rest oder als nicht konvertierbares aus der Verwandlung von Schuld in Schulden deuten kann. Eine Art Wiederkehr dessen, was aus der letztlich unmöglichen Konversion verdrängt werden musste. Denn in dem aus der Logik der Konversion Ausgeschlossenen kehrt das Objekt aus der Monetarisierung der Vergangenheitspolitik zurück. Insofern ist dieses Bond of Shame buchstäblich der Effekt einer Schuldverschreibung, wie ja eine der möglichen deutschen Übersetzungen für unser Thema Bond lautet. Schuldverschreibung nicht nur im Sinne eines Kredits, sondern auch Schuldverschreibung. Verschreibung im Freudschen Sinne, als Fehlleistung oder entstellte Darstellung, wie sie in der jüngsten deutschen Vergangenheits- und Gedächtnispolitik regelhaft begegnen. Schuld und Schulden zur mehrdeutigen Semantik des Schuldbegriffs. Im Diskurs der aktuellen Eurokrise ist die Auseinandersetzung um erfolgversprechende Strategien der Schuldenumschichtung, Schuldenbewältigung überlagert von Schuldzuweisungen in unterschiedliche Richtungen. Die Debatte über Schuldensünder, Entschuldung, Spardiktate und darüber, wer wem etwas schulde, hat eine kaum noch zu entwirrende Verstrickung in ein Schuld- und Schuldennetz produziert. Dabei steht die moralische Aufladung und Belastung des Verhältnisses von Gläubigern und Schuldnern ebenso wie deren Kritik im Vordergrund. So als wäre die gegenwärtige Situation vor allem dazu angetan, eine Fallstudie abzugeben für Friedrich Nietzsches Herleitung der Schuld aus Schulden. Denn eine der zentralen Thesen der zweiten Abhandlung der Streitschrift zur Genealogie der Moral aus dem Jahre 1887 unter dem Titel Schuld, schlechtes Gewissen und Verwandtes lautet ja bekanntlich, dass der moralische Hauptbegriff Schuld seine Herkunft aus dem sehr materiellen Begriff Schulden genommen hat. Wenn etwa George Soros in seinem Essay zur Tragödie der Europäischen Union, mit dem er Deutschland jüngst aufforderte, entweder aus dem Euro auszutreten, was ich eine geniale Idee fand, oder in der Eurokrise Führung und Verantwortung zu übernehmen, beklagt, dass aus der Idee der EU als eines freiwilligen Zusammenschlusses gleichrangiger Staaten eine dauerhafte Spaltung in die zwei Klassen von Gläubigern und Schuldnern geworden ist, und wenn er dabei auf das deutsche Wort Schuld verweist, das, wie er sagt, sowohl die Geldschuld als auch die moralische Schuld bezeichne, dann erinnert das an Nietzsches Aussage, und ich zitiere, das Gefühl der Schuld, der persönlichen Verpflichtung, habe seinen Ursprung in dem ältesten und ursprünglichsten Personenverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer, Gläubiger und Schuldner. Hier, wie Nietzsche schreibt, trat zuerst Person gegen Person, hier maß sich zuerst Person gegen Person, soweit Nietzsche. In allen, auch den am niedrigsten entwickelten Zivilisationen, sei, so Nietzsche, ein Denken in Äquivalenten anzutreffen, der in diesem Zusammenhang auch auf Formen der Entschädigung von Schmerz und Schulden eingeht, die er gleichsetzt mit rudimentären Formen des Tausches. Nun liest sich allerdings der Ursprung der Schuld nicht nur in der biblischen Szene vom Sündenfall anders, in der der Verlust der Unschuld als gleich ursprüngliche Entstehung von Wissen, Schuld und Sexualität erzählt wird. Auch die Etymologie sieht eine zu Nietzsches Herleitung der Schuld aus den Schulden umgekehrte Genealogie. Nach Grimms deutschen Wörterbuch ist das Wort Schuld ein Verbalabstraktum des germanischen Verbs skulan und seine Entsprechung in anderen Sprachen, verwandten Sprachen. Und zwar im Sinne von sollen Schulden in Schuld geraten. Während Schulden als Pluralform des Substantivs Schuld erst im Neuhochdeutschen belegt ist. Nach Grimm geht auch in semantischer Hinsicht die Schuld im Sinne einer Verpflichtung, dem ökonomischen Begriff für eine Geldzahlung geht also die Schuld den Schulden voraus. Zwar kann die Etymologie natürlich niemals ein hinreichendes Argument für kulturgeschichtliche Entwicklungen liefern, doch auch die anthropologische Forschung ist sich nicht einig über die Genealogie von Schuld und Schulden. Nietzsches Idee, dass der Tausch am Anfang aller menschlichen Personenverhältnisse steht, wird heute dort kaum noch vertreten. Und die Idee einer Äquivalenz von Schaden und Schmerz, die Nietzsche auch auf das Verhältnis von Gläubigern und Schuldnern zurückführt, wird in kulturgeschichtlicher Perspektive einer eher tribalen Kulturen zugeschrieben. Eine solche, nämlich heterologe Äquivalenz, betrifft zum Beispiel Formen wie Wehrgeld, Blutgeld, Brautgeld oder Sklavengeld, wie Georg Simmel sie im 5. Kapitel seiner Philosophie des Geldes aus dem Jahre 1900 über die Geldäquivalenz personaler Werte an Beispiel aus altisraelitischen und antiken Kulturen diskutiert. Simmel deutet solche Zahlungen als Formen der Entschädigung bzw. des Geldersatzes für Verwundung oder Tötung. Das Wehrgeld etwa als Ersatz für die ausgefallene Arbeit des getöteten Mitglieds eines Stammes. Vor diesem Hintergrund kann man den Zins, der für einen gewährten Kredit verlangt und als Ausgleich für einen entgangenen Ertrag gedeutet wird, durchaus als Abkömmling einer derartigen, weit zurückreichenden Entschädigungsökonomie betrachten. Einen gemeinsamen Fluchtpunkt haben die Entschädigung personaler und die monetärer Werte in der Dimension der Zeit, genauer im wertschöpfenden Charakter der Zeit. Ob dieser in der Geburt von Lämmern, von Kindern, in den Produkten menschlicher Arbeit oder in der Investition in ein Handelsgeschäft zu sehen ist. Es ist die vermehrende, prokreative Funktion der Zeit, über die dann auch die Analogie einer Fortzeugung von Leib und Geld gebildet worden ist, sei es in der Metapher vom heckenden Geld oder auch in der thomasischen Negation Numus Numum Non Gerit, Geld kann kein Geld zeugen. Ein im Unterschied zum Zins anders gearteter Abkömmling des Geldersatzes oder der Entschädigung ist die ganz anders geartete Geldstrafe. Diese unterscheidet sich nach Simmel qualitativ von einer Verpflichtung zum Geldersatz, das heißt von einer Geldschuld als Äquivalent eines personalen Schadens, weil es bei der Geldstrafe weniger um Entschädigung geht, als um einen Ausgleich für die Verletzung der persönlichen Rechtssphäre, wie etwa im römischen Recht, oder um eine Sühneleistung des Verbrechers. Eine fundamentale Zäsur gegenüber einer Logik der Geldäquivalenz personaler Werte sieht Georg Simmel dann mit der Idee gegeben, dass der Mensch einen absoluten Wert besitzt, die er vor allen Dingen dem christlichen Denken zuschreibt. Diese Vorstellung eines absoluten, qualitativen Werts des Menschen sei aber eben inkommensurabel zur Idee einer möglichen quantitativen oder Geldwertenäquivalenz von Menschen bzw. Personen. Ich komme auf dieses Problem zurück. Mit Simmels Philosophie des Geldes wird vor allem deutlich, dass im Hinblick auf die mehrdeutige Semantik des deutschen Wortes Schuld eine weitere Ausdifferenzierung notwendig ist als nur die zwischen moralischer Schuld und Geldschuld. Insofern Simmels Darstellung auch das Verhältnis zum juristischen Begriff der Schuld reflektiert. Damit eröffnet sich eine sehr viel komplexere Konstellation, die über Nietzsches personales Urverhältnis zwischen Gläubigern und Schuldnern hinausgeht. Es geht nun sowohl um die Frage der Entsprechung zwischen Verlust und Entschädigung einerseits und Tat und Strafe andererseits, als auch um die Frage, wie dadurch jeweils die Beziehung zwischen den Beteiligten unterschiedlich geregelt werden. In den bei Simmel erwähnten Verschiebungen von Strafvorstellungen spiegeln sich historisch veränderte Schuldbegriffe. So lässt sich unter der Herrschaft eines moralischen Schuldbegriffs im modernen Recht eine Perspektivverschiebung vom Schaden zum Verursacher beobachten. Das Schuldbewusstsein, und so schreibt, hier zitiere ich Maria Sibylla Lotter, die ja gestern Nachmittag auch darüber schon gesprochen hat, über Schuld und Scham, das Schuldbewusstsein lenkt die Aufmerksamkeit von den Vergehen und seinen Folgen ab und richtet sie auf die Schuldigen als Autor ihres Verhaltens, so Lotter. Der Schuldvorwurf richte sich nun weniger auf die Handlung als auf die Person selbst. Für die Geschädigten hat das allerdings erhebliche Konsequenzen, weil das moderne Strafrecht, nochmal Zitat, nicht die Wiedergutmachung von Verletzungen und Schädigungen für die Opfer regelt, sondern schuldhafte Verstöße gegen die Rechtsordnung bestraft. Aus dieser notwendig kurzen Erörterung der pluralen Semantik der Schuld im Dreieck zwischen moralischer Schuld, Geldschuld und juristischem Schuldverständnis ergibt sich für mich folgende Genealogie. Die Aufspaltung, die immer in der doppelten Semantik behandelt wird in Geldschuld und moralische Schuld, ist das Produkt der Moderne. Die Ökonomie von Schulden, Kredit und Zins steht jedoch in der Nachfolge einer Kultur der Schuld im Sinne von Zahlungsverpflichtung als Entschädigung, während die moralische Schuld einer Verlagerung des Interesses auf die Person des Täters geschuldet ist, bei der die Perspektive des Geschädigten ausfällt. Ein Ausfall, der teilweise kompensiert wird durch das vom Strafrecht abgespaltene Zivilrecht, in dem dann wiederum die Ökonomie der Entschädigung bzw. des Geldersatzes herrscht. Die dämonische Zweideutigkeit des Begriffs Schuld, von der Walter Benjamin gesprochen hat, ist also ein Symptom für die tatsächlich unauflösbare Verquickung der unterschiedlichen Ausprägungen monetärer Verbindlichkeiten und moralischer Verpflichtungen. Nicht so ist es also, dass das Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner dem Begriff der Schuld zugrunde liegt, sondern die Beziehung zwischen Gläubiger und Schuldner ist selbst in ein vielschichtiges, mehrdeutiges Schuldverhältnis verwickelt. Daran ändern auch sprachliche Distinktionen nichts, wie sie im Lexikon anderer Sprachen möglich sind, wie etwa in der Unterscheidung zwischen Debts und Guilt oder Debito und Culpa. Zudem ist der mehrdeutige Schuldbegriff ja nur das signifikanteste Beispiel einer umfassenden metaphorischen Rhetorik, in der finanzielle Ausdrücke andere ihrem Charakter nach anökonomische Beziehungen durchdringen und überlagern, wie etwa in der Rede vom Heimzahlen, Zurückzahlen, Entgelten, Bilanzieren, Summieren und vielen anderen mehr. In der Kritik an der Moralisierung monetärer Schulden, wie sie den Diskurs über die Eurokrise gegenwärtig beherrscht und auch die Sicht von David Grabers Erzählung über die ersten 5000 Jahre Schulden prägt, ist die andere Seite der Medaille aus dem Blick geraten, nämlich die Konversion von Schuld in Schulden, die der Transformation von Schulden in Schuld einhergeht oder oft auch vorausgeht, wie im Falle der deutschen Vergangenheitspolitik nach 1945. Und ich werde nun im Folgenden 5 Stationen aus dieser Geschichte in der gebotenen Kürze skizzieren, wobei diese Untersuchungen oder diese Thesen sozusagen sich beziehen auf ausführlichere Untersuchungen, die ich früher angestellt habe. Erstens, die Schuld- und Schuldenbuchführung der Nachkriegszeit. Nach Ende des Krieges 1945 wurde die Debatte über die Schuld der Deutschen vielfach im Diskurs von Schulden, Bilanz und Bezahlen geführt. Phänomene wie Schuld und Leid, Opfer und Verbrechen wurden dabei im Medium einer Rhetorik des Vergleichs und der Gegenrechnung in mess- und quantifizierbare Größen umgeformt. Dabei lassen sich 2 charakteristische Operationen beobachten. Da ist zum einen die Zurückweisung der Schuld und deren Substitution durch Schulden, wie sie paradigmatisch in einem Artikel von Erich Kästner zu studieren ist, der unter dem Titel »Die Schuld und die Schulden« im März 1946 in der von Hans-Werner Richter und Alfred Andersch herausgegebenen Zeitschrift »Der Ruf – Unabhängige Blätter für eine junge Generation« erschien. In diesem Artikel weist Kästner, ein Autor der sogenannten inneren Emigration, einerseits die Forderung von Zahlungsverpflichtungen der Deutschen gegenüber den von ihnen besetzten Ländern und den Alliierten zurück, indem er die konfliktreiche Geschichte deutscher Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg als Lehre eines, wie er meint, missglückten Unterfangens interpretiert und gegen den Sinn von Kriegsschulden überhaupt meint, ins Feld führen zu können. Dagegen erkennt er im Zusammenhang der Kollektivschulddebatte eine Zahlungsverpflichtung der Deutschen an, um damit aber die Anerkennung von Schuld zurückweisen zu können. Der programmatische Satz bei ihm lautet: Die Schuld müsste ich ablehnen, die Schulden würde ich anerkennen. So lautet bei ihm das Resümee einer Parabel, in der er seine Auseinandersetzung mit der Kollektivschuldthese kleidet, indem er sie im Fall eines Bruders erörtert, der zum Dieb geworden ist. Während diese Banalisierung der deutschen Verbrechen als Diebstahl, die einer Rhetorik juristischer Lehrbuchgeschichten folgt, symptomatisch ist für die nachkriegsdeutsche Schulddebatte, spiegelt sich in der Rede über den kriminell gewordenen Bruder jene Familialisierung des Volkes wider, die dem Konzept der Kollektivschuld insbesondere in der mythischen Ausprägung durch C.G. Jung und Erich Neumann anhaftet, die sehr intensiv zu dieser Konzeption beigetragen haben. Bemerkenswert an Kästners Aussage bleibt aber, dass der zweite Teil der Aussage nicht lautet, die Strafe würde ich übernehmen, sondern die Schulden würde ich übernehmen. Womit die Verlagerung der historischen Schuld in die Rechtssphäre auf halbem Weg Halt macht, die Richtung wechselt und stattdessen in die monetäre Sphäre eintritt. Auf diese Weise überantwortet Kästner die Verantwortung für die Vergangenheitsbewältigung nicht dem Gericht, sondern der Bank. Damit wird die Anerkennung von Schulden zum Substitut für Schuld und Strafe zu gleicher Zeit. Die zweite signifikante Operation dieses nachkriegsdeutschen Schulddiskurses folgt einer Logik der Bilanzierung und nutzt dafür die Rhetorik des Schuldkontos. Darin werden Bombenopfer und Vertreibung als Ausgleich für die von Hitlerdeutschland begangenen Verbrechen interpretiert. Paradigmatisch ist hierfür die Aussage Alfred Anderschs, dass sich das deutsche Schuldkonto allmählich zu schließen beginnt. Und zwar in einem Artikel, der im Dezember 1946 auch im Ruf erschien. In diesem Artikel werden die Kriegsschuld der deutschen Führung und die von ihr begangenen Verbrechen von Anders aufgerechnet mit der, ich zitiere, Fülle der Leiden, die scheinbar als natürliche Folge einer so totalen Schuld über Deutschland hereinbrechen. Ende des Zitats. Diese Logik der Buchführung impliziert die Quantifizierung zweier an sich unmessbarer Größen, nämlich Schuld und Leiden oder Opfer. Und damit bin ich schon bei der zweiten Konstellation, nämlich dem unmöglichen Tausch der Wiedergutmachung. Eine realpolitische Entsprechung fand die Konversion von Schuld in Schulden in der reziproken monetären Entschädigung, wie sie das Bundesgesetz zur Entschädigung von Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung 1953 formuliert. Darin werden neben finanziellen Schäden vor allem Schäden an Leib, an Leben, Körper und Gesundheit, an Freiheit und beruflichen Fortkommen definiert und, wie es heißt, soweit ein ursächlicher Zusammenhang zur Verfolgung nachweisbar sei, und das war dann vor allen Dingen die Möglichkeit, versicherungstechnisch das meiste zurückzuweisen oder vieles zurückzuweisen, und soweit ein ursächlicher Zusammenhang zur Verfolgung nachweisbar sei, in Geldwerte Ansprüche umzurechnen. Indem das Bundesentschädigungsgesetz gleichsam einen Kurs für verschiedene Arten des Schadens festlegt, wird die Logik dieser Art Entschuldung evident. Insbesondere bei der Berechnung monetärer Ansprüche für Schaden an Leib und Leben führt die Logik der Entschädigung jene Geldäquivalenz personaler Werte wieder ein, die Simmel als vormoderne, wenn nicht archaische Ökonomie beschrieben hat. Die Aufspaltung in moralische und finanzielle Schuld war aber in dieser vormodernen Form der Entschuldigung eben noch nicht vorhanden, während unsere Erregung eben über die finanzielle Entschuldung von Leben sozusagen ja einer modernen Auffassung entspricht und genau in diesem Feld sozusagen ein Rückgriff auf diese Art Entschädigung natürlich etliche Operationen impliziert. Das aus der Entschädigungslogik notwendigerweise ausgeschlossene Wissen darum, dass das in den Lagern Erlittene seinem Charakter nach unmöglich in Geld aufgerechnet und die Verantwortung dafür nicht allein durch monetäre Verpflichtungen entgolten werden kann, dieses Wissen kam in den Debatten zum Ausdruck, die die Kontroverse um das Bundesentschädigungsgesetz begleiteten. Hier wurde nicht mit moralischen Pathosformeln gespart. Insofern die Politik der Entschädigung unausgesprochen eine Anerkennung der Schuld bedeutet, musste das Gesetzesvorhaben die in Deutschland verbreiteten Widerstände aus Schuldrückweisung und Vergangenheitsverweigerung überwinden. Dem diente die berühmte Bundestagserklärung von Konrad Adenauer, mit der er den Deutschen 1951 ins Gewissen redete. Ich zitiere aus dieser Rede: Im Namen des deutschen Volkes sind jedoch ungeheure Verbrechen begangen worden, die zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung verpflichten. In dieser Wendung von Adenauer, die den moralischen mit dem monetären Aspekt verknüpft, wird erkennbar, warum die monetäre Form der Schuldentsorgung in der Bundesrepublik im Volksmund stets unter dem Titel der Wiedergutmachung und nicht dem der Entschädigung gehandelt wird. Während nämlich der rechtliche Begriff der Restitution auf eine Wiederherstellung des Zustands vor oder ohne Schadensfall abzielt und während das völkerrechtliche Konzept der Reparation wie auch eine personenbezogene Entschädigung einen finanziellen Ausgleich für nicht revidierbare Schäden in Aussicht stellen, eröffnet der Begriff der Wiedergutmachung das Feld einer moralischen Semantik. Und vor allem, und das ist das Wichtige, betrifft die Wiedergutmachung nicht nur die Opfer, sondern die Wiedergutmachung schließt die Seite der Schuldigen ein. Zumal, wenn man an den psychoanalytischen Begriff der Wiedergutmachung denkt, wie Melanie Klein ihn entworfen hat. Sie meint damit Überwindung der depressiven Position, indem das Ich in der Identifizierung mit dem besseren Objekt eine stabile Position zurückgewinnt. Die Rhetorik der Wiedergutmachung macht deutlich, wie sehr der Politik der Entschädigung der Wunsch nach Entschuldung zugrunde liegt. Welche symbolische Macht die Wiedergutmachungspolitik entfalten konnte, wird in der bemerkenswerten Tatsache deutlich, dass darüber die Rückzahlung vielfach vergessen wurde, dass nämlich über die Entschädigung der Opfer die Rückerstattung im engeren Sinne, die Rückgabe materieller Werte und die Rückzahlung enteigneter und geraubter Werte über Jahrzehnte vergessen wurde, wie die verspätete Auseinandersetzung mit der Raubkunst und wie die spektakulären Rückgabegeschichten der jüngsten Zeit belegen. Ich komme zur dritten Konstellation, 1968 und 1985, von der Unreinheit des Geldes. Im Imaginären der Nachgeborenen, die sich in der Position der Schuldner sahen, ohne am Akt der Verschuldung selbst beteiligt gewesen zu sein, hat die historische Erbschaft aus Krieg und Shoah die Form eines Schuldzinses angenommen. Dagegen hat die Spur der Schuld, die die Monetarisierung der Vergangenheitspolitik am Geld hinterlassen hat, das Verhältnis dieser Generation zum Geld überhaupt nachhaltig geprägt. Aufgrund der deutschen Vergangenheitspolitik ist Geld gleichsam mit Schuld kontaminiert. So wurden Geld und Kapital zu den negativen Helden der 68er-Bewegung, deren Diskurs vom Phantasma einer fundamentalen Unreinheit des Geldes geprägt war. Die aus der Entschädigungspolitik verdrängte moralische Dimension kehrte hier als Dämonisierung des Geldes zurück. Für kaum eine andere Situation ist Benjamins Vergleich zwischen Verdrängten und Kapital treffender. Ich zitiere: Das Verdrängte, die sündige Vorstellung, ist aus tiefster, noch zu durchleuchtender Analogie das Kapital, welches die Hölle des Unbewussten verzinst. Diese Verzinsung der Hölle des Unbewussten, darum geht es mir. Diese Erbschaft, insofern sie das Unbearbeitete aus dem Gedächtnis der Vorfahren betrifft, mit Sigmund Freud als eine archaische Erbschaft beschreiben, so ist dafür der hitzig geführte Streit um die Aufführung von Fassbinders 1975 entstandenen Theaterstück »Die Stadt, der Müll und der Tod« im Jahre 1985 symptomatisch. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese Kontroverse noch erinnert. Jedenfalls standen in der Kontroverse erstmals eigentlich Intellektuelle, die sich vorher als derselben Fraktion sozusagen angehörig wähnten, plötzlich gegenüber. Die jüdischen Intellektuellen, die versuchten, die Aufführung zu verhindern, und die Linken, die gefordert haben, man muss das zeigen. In der Figur des reichen Juden in diesem Stück, eines sogenannten Häuserspekulanten, der im Übrigen auf Ignaz Bubis verweist. In der Figur des reichen Juden, eines Häuserspekulanten im Kontext der Kämpfe um das Frankfurter Westend, ereignete sich im Gedächtnis der Nachgeschichte eine Wiederkehr der Shylock-Figur. Damit wurde aber nicht nur die prekäre Verbindung von Juden und Geld aktualisiert. Insofern Shakespeares Figur gleichsam für die blutige Grenze in der Äquivalenz von Leib und Geld steht, kommen darin auch die Folgen einer unmöglichen Konvertierung zum Ausdruck. Allerdings mit historisch signifikanten Verkehrungen gegenüber Shakespeares Stück. Während bei Shakespeare Shylock am Ende von der Bühne tritt und Portia, wenn auch enttäuscht, ihre Rolle als Ehefrau fortspielt, betreibt bei Fassbinder der reiche Jude am Ende sein Geschäft lustlos weiter, während die Tochter tot ist. In der Verbindung zwischen den Figuren vom reichen Juden und Müller II, dem Polizeipräsidenten, imaginiert Fassbinders Stück eine Komplizenschaft zwischen Deutschen der Vätergeneration und Juden. Im Unbewussten der zweiten Generation, deren Angehörige sich als Schuldner ohne Schuld sahen, scheinen die Täterväter und die Opfer eine Verbindung eingegangen zu sein, die über das schuldig gewordene Geld funktioniert. Eine Generation weiter, und damit bin ich bei der vierten Konstellation über den Generationenvertrag und die Schuld der Schulden, eine Generation weiter stellt sich das intergenerationelle Verhältnis von Schuld und Schulden noch einmal in einem anderen Licht dar. Insofern nun die exponentiell anwachsende Verschuldung öffentlicher Haushalte als generationeller Schuldzusammenhang diskutiert wird. In einer Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit 2010 postulierte der damalige Verteidigungsminister, es war zu Gutenberg, man mag den Namen ja gar nicht mehr nennen, aber er hat diese Rede damals als Verteidigungsminister gehalten, postulierte der Verteidigungsminister im Anschluss an eine Polemik gegen die Vergangenheitsbewältigung die anstehende historische Aufgabe für die Gegenwart. Ich zitiere ihn: Jede Generation hat ihre historische Aufgabe. Wenn nicht alle Zeichen trügen, ist es die Aufgabe unserer Generation, den demografischen Wandel zu bewältigen. Wenn derart die Bewältigung des demografischen Wandels an die Stelle der Vergangenheitsbewältigung tritt, wird darin unbeabsichtigt sicherlich erkennbar, wie sehr beide Diskurse symbolisch ineinandergreifen. Man könnte dieses Ineinandergreifen auf einer sehr tiefen psychoanalytischen Ebene auch diskutieren im Hinblick auf die Kinderlosigkeit der 68er als eine Mitursache für die demografische Krise in Deutschland. Ich will aber jetzt mal auf der Spur der Schuld und Schulden bleiben zunächst. Wurde die Schuld der Nazi-Verbrechen in den Jahrzehnten nach dem Krieg in finanzieller Form beglichen, dann wird die anwachsende finanzielle Schuld nun zu einer moralischen Schuld an den Kindern und Enkelkindern. Die Dimension der Zeit, die alle Schulden kennzeichnet, weil die Rückzahlung zu einem künftigen Zeitpunkt erfolgt, geht in der Debatte um Demografie und Generationenvertrag eine Verbindung mit der genealogischen Zeit ein. Indem die heutigen Kreditnehmer die Position des Schuldners an die nach ihnen Lebenden übertragen, kommt es zu einer im Kontext des Kreditwesens ungewöhnlich komfortablen Position, nämlich dazu, Kreditnehmer zu sein, ohne selbst Schuldner zu werden. Dabei ereignet sich im Symbolischen eine Art Umkehrung des Schuldzinses. Nicht mehr Schuld verzinst sich transgenerationell, sondern die Zinsen verschulden sich im Sinne moralischer Schuld, indem sie den Nachgeborenen aufgebürdet werden. Die Kredite der öffentlichen Haushalte erhalten damit das Gesicht einer doppelten Verschuldung, als Geldschuld und generationelle Schuld. Umgekehrt ereignet sich mit dem Schlüsselbegriff der Nachhaltigkeitsdebatte, nämlich dem Begriff der Generationengerechtigkeit, einmal mehr eine Ökonomisierung sittlicher Begriffe. Als vor- oder auch metajuristische Idee, die aus dem Begriff göttlicher Gerechtigkeit abgeleitet ist, gehört die Gerechtigkeit in den Bereich an ökonomischer, nicht rechenbarer Werte. Während Grad und Ausmaß der Generationengerechtigkeit oder auch Generationenungerechtigkeit im demografischen Diskurs statistisch ermittelt werden. Beispielsweise mit dem Indikator der Schulden pro Einwohner, wie sie uns mit den an öffentlichen Plätzen angebrachten Schuldenuhren ja immer sinnfällig vor Augen geführt werden. Im privaten, familiären Bereich des intergenerationellen Transfers von Werten ist das Thema weniger virulent, zumal hier die Verteilungskonflikte unter Erben oder auch potenziellen Erben derselben Generation meistens überwiegen. Dennoch, auch hier tendiert die Transferrichtung derzeit dazu, sich umzukehren. Von früher downwards, Eltern zu Kindern, zu upwards, erwachsene Kinder für alternde Eltern. Dass eine unausgeglichene Bilanz hier nicht dieselben Konflikte wie auf staatlicher Ebene zeitigt, lässt sich mit der im familiären geltenden Devise »Put your money where your love is« erklären. Hier gehen emotionaler Transfer und Werteübertragung zumindest dem Selbstverständnis nach konform. Damit hat heute der Leitfaden der Gefühle im Zeitalter von Patchwork-Familien das vormalige Prinzip der durch Blutsverwandtschaft verbundenen Kleinfamilie abgelöst, für die die Erbformel galt, das Gut folgt dem Blut. Die Debatte über Generationengerechtigkeit zielt aber weniger auf die Familie als primär auf die ständig wachsende Staatsverschuldung. Diese hat sich seit der Wiedervereinigung stark zugenommen, ist in der Finanzkrise noch einmal sprunghaft angestiegen und liegt gegenwärtig bei ungefähr 83% des Bruttoinlandsprodukts offiziell. Allerdings sind in dieser Zahl weder die unsichtbare Verschuldung berücksichtigt, die sich aus ungedeckten Verbindlichkeiten der Sozialsysteme ergibt, noch die implizite Verschuldung, die aus Folgekosten für die Nebenwirkungen und aufgeschobenen Probleme gegenwärtiger Produktionskosten erwächst, etwa aus dem Aufschub der Kosten für die Atommüllbeseitigung, um nur ein Beispiel zu nennen. Eine der Antworten auf diese Situation ist die 1996 gegründete Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Ein Blick in die Geschichte dieses Begriffs zeigt jedoch, dass die zukünftige Generation keine Erfindung der Gegenwart ist. Vielmehr ist die Idee vor zwei Jahrhunderten, nämlich an der Schwelle zum 19. Jahrhundert, entstanden. Und zwar zusammen mit dem modernen Staat und der bürgerlichen Kleinfamilie, den bis heute wichtigsten Akteuren des Sozialstaats. Die Familie als Transformationsagentur, als Medium biologischer Reproduktion und ökonomischen Erbes, sekundiert durch gesamtgesellschaftliche Versicherungsregeln des Sozialstaats. Die Produktion von Zukunft, das Recht der Jugend und das Erbe, definiert als Eigentumserwerb der Nachkommen in der biologischen Reproduktionskette, entstammen ein und demselben Konzept, dem modernen Erbebegriff, mit dem die Geschichte als Generationengeschichte entworfen und das Volk als Population definiert wird, als Demos, dem Körper von Demokratie und Demografie. Während der Souverän des Ancien Regime seine Untertanen zusammen mit Grund und Boden, Bodenschätzen, Ernte, Vieh und Manufakturen und anderem Bestand als Besitz betrachtete und damit als Gegenstand von Zählung, Nutzung und Sorge behandelte, traten mit der Geburt des modernen Staates die Generationen, die Zukunft und die Staatsverschuldung auf den Plan. Das Problem der Vergesellschaftung von Schuld und Schulden ist entstanden, als bei der Ablösung von Pastorat und feudaler Souveränität durch das Prinzip der Gouvernementalität die Untertanen des Ancien Regime durch die Bevölkerung abgelöst und die Geldbeschaffungspolitik des Monarchen durch staatliche Schuldenpolitik ersetzt wurden. Letztere, die staatliche Schuldenpolitik, ist dadurch ausgezeichnet, dass das Volk bei sich selbst Schulden macht. Allerdings bei sich selbst im Status Futurum. Kommt zur fünften und letzten Konstellation, unausgeglichene Bilanzen, die Wiederkehr der Schuld in der Schuldenkrise. In der aktuellen Eurokrise hat sich der intergenerationelle Verschuldungszusammenhang um eine zwischenstaatliche Dimension erweitert und ist derzeit durch diese fast überlagert. Die nationale Signatur des Geldes, die mit der Einführung einer gemeinsamen Währung des Euro überwunden werden und nur mehr im Design der Münzen einen Platz haben sollte, ist in der aktuellen Schuldenkrise mit Macht zurückgekehrt. Noch stärker als im Bereich intergenerationeller Verschuldung zeigt sich hier, dass ökonomische Verschuldung, sofern sie das von Nietzsche skizzierte Personenverhältnis überschreitet, nicht hinreichend charakterisiert ist, wenn sie allein als Beziehung zwischen Gläubigern und Schuldnern beschrieben wird. Auch die von Soros beklagte Spaltung der EU in Gläubiger- und Schuldnerstaaten lässt vieles außer Acht. Zum Beispiel, dass die Gläubiger teils selbst Schuldner sind und teils, indem sie als Bürgen auftreten, zu sekundären Schuldnern werden. Auch die oft beschworene wechselseitige Abhängigkeit von Schuldnern und Gläubigern, die angeblich ein sorgendes Interesse aneinander begründe, wie Balzac sie so schön in seiner Satire mit dem Titel »Die Kunst, seine Schulden zu zahlen und seine Gläubiger zu befriedigen, ohne auch nur ein Sou selbst aus der Tasche zu nehmen« beschworen hat. Eine derartige wechselseitige Sorge scheint nicht zu gelten, wenn es um Schuldenverhältnisse zwischen Körperschaften und nicht mehr Personen geht. So scheint die Sorge um das Wohlergehen des Schuldners als Bedingung dafür, dass er eines Tages seinen Kredit wird zurückzahlen können, jedenfalls auf zwischenstaatlicher Ebene nicht zu funktionieren. Zumindest nicht im Zeitalter globaler Finanzmärkte. Das sah im Übrigen vor einem knappen Jahrhundert noch ganz anders aus. Das lehrt zumindest das Verhalten der USA gegenüber Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Als einige Jahre nach Ende des Krieges deutlich geworden war, dass in Deutschland, also in der Weimarer Republik, die Schuldverpflichtungen der Reparationszahlungen aus dem Versailler Vertrag von 1919 und das dafür notwendige wirtschaftliche Wachstum sich gegenseitig behinderten, ergriffen die USA die Initiative zu einer modifizierten Regelung. Der in der Londoner Konferenz 1924 beschlossene Dawes-Plan sah nicht nur eine Streckung der Reparationszahlungen vor, im Übrigen wurde dann der ausstehende Rest auf der Konferenz Lausanne 1932 erlassen, aber 1924 sah dieser Dawes-Plan nicht nur eine Streckung der Reparationszahlungen vor, sondern er enthielt auch eine Finanzspritze in Form einer internationalen Anleihe von 800 Millionen Reichsmark mit einer Laufzeit von immerhin 25 Jahren, das heißt bis 1949. Da Hitler natürlich diese Zinszahlungen eingestellt hat, standen noch erhebliche alte Schulden auf dem deutschen Schuldkonto, als nach Ende des Zweiten Weltkriegs erneut deutsche Reparationszahlungen gegenüber den Alliierten und den von Hitler besetzten Ländern auf der Tagesordnung standen. Im Londoner Schuldenabkommen von 1953 wurden diese alten Schulden, wurden diese alten Schulden, die Vorkriegsschulden, wie sie seitdem immer genannt wurden, gestreckt und die Zinsen gesenkt. Während alle ausstehenden Reparationszahlungen aus dem Zweiten Weltkrieg, die über die zwischen 45 und 53 bereits erfolgten Reparationen hinausgingen, aufgeschoben wurden. Und zwar aufgeschoben wurden bis zu einer endgültigen Regelung im Zusammenhang eines Friedensvertrages mit dem wiedervereinigten Deutschland. Bemerkenswert ist nun die unterschiedliche Behandlung von Krediten und Reparationsschulden auf deutscher Seite. Während die Bundesrepublik bis 2010 alle Verpflichtungen beglichen hat, die sie als Schulden aus Krediten der USA und anderer Länder begreift, wurde die Frage der Reparationen mit der Wiedervereinigung, die dann tatsächlich erfolgte, geschickt abgewickelt. Denn der 2+4-Vertrag, der 1990 anstelle eines 45 Jahre nach dem Krieg als anachronistisch gewerteten Friedensvertrages geschlossen wurde, enthält keine Reparationsregelung, eben weil er kein Friedensvertrag ist. Der damit de facto erfolgte Schuldenschnitt wird in Deutschland gern als Besiegelung eines Schlussstrichs unter die monetäre Vergangenheitsbewältigung verstanden. Und dann in der Logik der Konversion von Schuld in Schulden zugleich als, auch als Schuldschnitt gewertet. Ein Begehren, das der seit Jahren virulenten Formel zugrunde liegt, man müsse endlich einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen. Ich komme zum Schluss. Doch wird die Bundesrepublik genau in dem Moment, in dem sie im internationalen Rahmen als nun heute als Gläubiger auftritt, von jenen moralischen Anteilen ihrer Verschuldung eingeholt, die mit den Entschädigungen eben nicht entgolten werden konnten. Und darüber hinaus auch von den eigenen erlassenen, das heißt ja de facto nicht bezahlten Schulden. Im Falle Griechenlands betrifft das neben möglichen Reparationsforderungen derzeit eine von Hitler oktroyierte Zwangsanleihe von damals 476 Millionen Reichsmark. Experten gehen davon aus, dass das nach dem Kaufwert heute ohne Zinsen 10 Milliarden Euro wären. Und außerdem eine von einem griechischen Gericht festgesetzte Entschädigung von 37,5 Millionen Euro für das berühmte Massaker von Distomo im Juni 1944, einer Vergeltungsaktion der SS, bei der sämtliche 218 Einwohner dieses Dorfes ermordet wurden. Wenn die offizielle deutsche Politik meint, sich mit legalistischen Argumenten, wie sie das derzeit tut, nämlich dem Verweis auf ihren Entschädigungsvertrag mit Griechenland von 1960 über gerade mal 115 Millionen für griechische Opfer der NS-Herrschaft und mit Verweis auf den 2+4-Vertrag vor allen Dingen von 1990, mit dem alle Reparationen vergessen sind. Wenn die offizielle deutsche Politik also meint, mit legalistischen Argumenten die moralisch motivierten Forderungen sich vom Leibe halten zu können, dann versteht sie die komplexe Wechselbeziehung zwischen Schuld und Schulden nicht. Oder vielmehr will sie nicht verstehen. Denn erlassene Schulden sind niemals vollständig aus der Welt. Auch wenn die Summe auf dem Kreditkonto gestrichen wurde, sind die alten Schulden im Schuld- und Gedächtniskonto weiterhin lesbar. Aufgrund der nicht allein ökonomischen Motivation eines Schuldenerlasses haben die erlassenen Verpflichtungen einen retroaktiven Charakter. Bleiben sie als Schuld latent. Sie können insbesondere dann in solchen Situationen wieder virulent werden, wenn sich der frühere Schuldner in einen Gläubiger verwandelt hat. Und zudem wird die Verweigerung eines Schuldenschnitts durch einen Staat, der selbst mehrfach von Schuldenerlass und Schuldenaufschub profitiert hat, dem Pathos geforderter Nationengerechtigkeit, die jetzt eben die Generationengerechtigkeit überlagert, nicht entkommen. Jedenfalls sieht es so aus, als sei das Konto des deutschen Schuldzinses in der Eurokrise wieder geöffnet worden. Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir machen es jetzt ganz kurz so, dass hier umarrangiert wird, Stühle und Tische rücken und dann sprechen Aris Fioretus und ich über dieses Thema weiter.